Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Der Sommer 2025 ist so langsam vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit. Mein Sommer war sehr spannend. Ein Sonne-Wolken-Mix der Extraklasse. Ich glaube, so kann man das ganz gut formulieren. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich hatte überhaupt gar keine Muße und auch gar keine Zeit, um mich mit Märchen oder Sagen in irgendeiner Form zu beschäftigen. Aber jetzt geht es langsam wieder los. Wir fangen heute mal an mit den griechischen Heldensagen und der griechischen Mythologie. Ein kleiner Hinweis vorab. Die Götter und die sonstigen Wesen, die es in der griechischen Mythologie gibt. Es ist eine wilde Truppe. Jeder macht mit jedem, alle Schwestern, Brüder, Kinder, Eltern, man weiß nicht genau, wer sich wann mit wem verbündet. Ich glaube, man sollte das auch gar nicht so sehr hinterfragen, das war einfach so. Es geht auch ziemlich ruppig zur Sache an einigen Stellen. Da werden Allianzen geschmiedet und Verbindungen geknüpft oder aufgelöst, die man eigentlich, also es ist fast wie in der modernen Zeit, könnte man sagen, wenn man da den Bezug herstellen möchte. Also die schenken sich nichts und es ist aber trotzdem manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ich werde versuchen, nochmal ein kleines Namensregister, Familienverhältnisse, vielleicht schaffe ich das. Ich werde versuchen, das aufzudröseln. Falls es nicht sofort passiert, hört einfach zu, da kommt man dann schon rein. Irgendwie schafft ihr das. Ihr seid ja alle ganz schlau. Und jetzt fange ich mal an und es geht damit los, dass wir erfahren von der Entstehung der Welt. Zu Beginn aller Dinge war der grenzenlose Weltraum, den die Dichter des Altertums das Chaos nennen. Ohne Maß, ohne Anfang und ohne Ende war es. Gähnend tat es sich ins Unermessliche auf. Seine Urkluft war noch mit finsterem Nebel angefüllt. Trotzdem barg das Chaos schon die Grundbestandteile allen Wesens: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Aus der ungeformten Leere gingen Gaia, die Erde, und Tartaros, der dunkle Abgrund unter der Erde, hervor. Neben diesen beiden aber erwuchs Eros, die im ewigen Weltall wirkende Liebe. Gaia, die Erde, erzeugte Meer und Himmel, welche die Alten Pontos und Uranus nennen. Auch die Titanen, die drei Kyklopen und die drei hundertarmigen Riesen sind Kinder der Gaia, denn Eros, die alles bezwingende Liebe, führte sie dazu, sich mit dem Himmel und dem Meer zu verbinden. Uranus, der Himmel, machte sich jedoch bald zum Herrn. Er war der Vater der riesigen, einäugigen Kyklopen, die die Erfinder der Blitze sind, und der 12 gewaltigen Titanen. 6 Söhne und 6 Töchter waren es. Die berühmtesten Söhne sind Okeanos, Japetos, Kronos und Hyperion. Die berühmtesten Töchter sind Thetis, Themis, Rhea und Thea. Urgewaltig an Gestalt und Macht waren die Titanen, die zu Stammvätern und Stammmüttern späterer Göttergeschlechter werden sollten. Okeanos ist der große Weltstrom, der Erde und Meer rings umfließt. Alle Fluten des Meeres, Flüsse und Quellen entströmen ihm. Und Sonne, Mond und Gestirne erheben sich aus seinen Wogen und senken sich wieder in ihn hinab. Seine Frau ist Thetis, die quellende, nährende Feuchtigkeit. Viele Stromgötter entsprangen aus dieser Titanenehe. Ihre Schwester Themis pflegt in der Weltordnung seit Urzeiten Gerechtigkeit, Sitte und Naturgesetz, während aus der Ehe von Hyperion und Thea den beiden Lichtgestalten die Sonne, der Mond und die Morgenröte hervorgingen. Kronos ist der jüngste der Titanen und mit Rhea sollte er Uranos und Gaia in der Weltherrschaft folgen. Schreckliches wird aus jenen Urtagen berichtet. Uranos fühlte sich von seinen eigenen Söhnen, den riesigen Kyklopen, in seiner Herrschaft bedroht und verbannte sie in die Tiefe des finsteren Tartaros. Vergeblich versuchte Gaia, ihre Töchter vor dem Hass des Vaters zu schützen. Dazu rief sie die Titanen zur Rettung der Brüder auf. Doch nur Kronos, der Jüngste, wagte es, für sie einzutreten.
»Ich werde dir eine Waffe geben«,
rief Gaia in ihrem Zorn, ließ im Schoß der Erde das Eisen wachsen und daraus eine Sense werden. Es war ein furchtbarer Kampf, in den Kronos sich stürzte. Mit seiner scharfen Waffe verstümmelte er den eigenen Vater, entriss ihm die Herrschaft und machte sich selbst zum König. Mit dieser entsetzlichen Tat kam das Verbrechen auf die Welt. Aus den Blutstropfen aber, die von dem getroffenen Uranos zur Erde hinabfielen, erwuchsen die furchtbaren Rachegöttinnen, die Erinnyen, und die Giganten. Grässlich war schon die Rache, die Worte des verstümmelten Uranos heraufbeschworen.
»Einst wird auch einer deiner Söhne dich vom Thron stoßen, so wie du es mir angetan hast«,
rief er dem Sohn zu. Seither musste Kronos in Angst leben, und als seine Gemahlin Rhea bald darauf Kinder gebar, verschlang er sie jedes Mal gleich nach der Geburt. Seine Töchter Hera, Hestia und Demeter und seine Söhne Hades und Poseidon. In unsäglichem Mutterschmerz hatte Rhea ihre Kinder Kronos hingegeben. Als sie nun wieder einem Kind das Leben schenkte, machte sie sich auf, ihre Eltern Uranos und Gaia um Rat zu fragen. Diese sagten ihr: »Geh auf die Insel Kreta. Dort wirst du vor deinem gewalttätigen Mann sicher sein.« Rhea brachte wieder einen Knaben zur Welt, und in der einsamen, dunklen Höhle des Gebirges Ida, in der sie ihn versteckte, konnte sie sein Leben retten. Der Neugeborene hieß Zeus. Zwar verlangte Kronos auch nach diesem Sohn, doch Rhea täuschte ihn listig, indem sie ihm einen in Windeln gewickelten Stein reichte. Der grausame Titan verschlang ihn gierig und ahnte nicht, dass der Sohn inzwischen von den Bergnymphen wohlbehütet heranwuchs. Eine göttliche Ziege reichte ihm ihr Euter, die Bienen des Berghanges brachten ihm Honig, und wenn er sich mit seinem kindlichen Geschrei in Gefahr brachte, so schlugen Rheas Priester lauten Lärm, damit Kronos das Versteck nicht entdecken konnte. Als Zeus herangewachsen war, trat er vor seinen Vater Kronos und zwang ihn, die unsterblichen Kinder, die er verschlungen hatte, wieder herauszugeben. Schrecklich sollten sich die Worte des sterbenden Uranos wieder erfüllen, denn mit seinen Geschwistern begann Zeus nun vom Olymp aus den Kampf gegen Kronos und dessen Brüder, die Titanen. Den Kyklopen und den hundertarmigen Riesen, die Kronos im Tartaros gefangen hielt, gab Zeus die Freiheit und machte sie damit zu seinen Helfern. Sogar einige der Titanen, vor allem Okeanos, Thetis und Themis, standen Zeus zur Seite. Furchtbar war der Streit der Urgewalten um die Weltherrschaft. Sein Widerhall drang bis in die Tiefen des Tartaros. Die mächtigste Waffe des Zeus waren die Donnerkeile, die die Kyklopen ihm geschmiedet hatten. Unaufhörlich schleuderte er sie von seiner Bergburg, dem Olymp, hinab, bis die Titanen unterlagen. So blieb Zeus der Sieg und damit die Herrschaft über die Welt. Dankbar für die tapfere Hilfe teilt Zeus nun die Weltherrschaft mit seinen Brüdern. Während Hades die Unterwelt bekam, gab er Poseidon die Gewalt über das Meer. Er selbst behielt als Herrschersitz den Olymp. Die Titanen, die treu zu ihm gestanden hatten, beließ er in ihren Machtbereichen, während er die Feindlichen im Tartaros gefangen hielt. An Zeus Seite lebte als seine Gemahlin, zufällig auch seine Schwester, seither die Göttin Hera, die als des Kronos älteste Tochter zur Welt gekommen war. Aus dem Schaum des Meeres entstieg seine Tochter Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, die alle anderen Göttinnen an Anmut und Liebreiz übertraf. Zwei Kinder wurden dem Zeus von Leto, einer Tochter des Titanen Koios, geschenkt. Apollon, der Gott des Heils und der Ordnung. Er war Hüter des Gesetzes, alles Guten und Schönen in der Natur und in der Menschenwelt. Und Artemis, seine Schwester. Sie war ebenfalls die schützende, heilbringende Göttin, die Spenderin frischen, blühenden Naturlebens. Wie ihr Bruder Apollon war auch Artemis unvermählt. Zeus Lieblingstochter aber war Pallas Athene, die aus seinem Haupt, dem Sitz der Klugheit, entsprang. So war sie die Göttin der Klugheit, eine mächtige Lenkerin und Beschirmerin der Städte und Staaten in Krieg und Frieden. Weitere Gottheiten traten in den Kreis der Himmlischen, wie Iris, die Götterbotin, die den Verkehr zwischen den Göttern und Menschen vermittelte. Aus Zeus' Ehe mit Hera erwuchs Hephaistos, der als kunstfertiger Gott der Schmiedeesse die Macht des Feuers bezähmte. Doch noch war die neue Weltordnung nicht gesichert. Gaia nämlich, die Urmutter Erde, sah mit Zorn ihre Kinder in der Unterwelt schmachten. Um sie zu befreien, schickte sie den 100-köpfigen, feuerspeienden Typhon, und Zeus hatte nun wiederum einen erderschütternden Kampf zu bestehen, bis er auch das Drachenungeheuer bezwungen hatte. Gaia aber ließ nicht nach. Sie stachelte die schrecklichen Giganten auf, den Göttersitz zu erstürmen. Furchtbar war der Kampf, den Zeus in der Schlacht mit dem Geschlecht der Riesen zu bestehen hatte. Sie brachen aus der Unterwelt hervor, dass die Sterne aus Furcht erblassten. Gaia trieb sie an. »Geht hin und rächt mich an dem Himmlischen! Gebraucht meine eigenen Glieder, die Berge zu stufen, um den Olymp zu bezwingen!« Die Giganten waren schrecklich anzuschauen. Statt der Füße hatten sie geschuppte Drachenschwänze. Sie jubelten bei den Worten ihrer Mutter auf und schwelgten in der Vorfreude des Sieges. »Ich will Aphrodite zu meinem Weib machen«, prahlte der eine der Riesen. »Artemis soll mein Weib werden«, rief der andere, und ein dritter rühmte sich gar, er wolle die schöne Athene freien. So zogen sie den Bergen Thessaliens zu, um von dort aus den Olymp zu stürmen. Indessen sammelten die bedrängten Götter alle verfügbaren Kräfte, um dem schweren Angriff der Riesen standhalten zu können. Iris, die Götterbotin, holte die Himmlischen zusammen. Selbst die Geister der Verstorbenen rief sie um Hilfe. Und gehorsam folgten alle dem Ruf. Es war wirklich höchste Not. Alle Elemente waren in wildestem Aufruhr. Vom Himmel ertönte eine Wetterposaune und das Land antwortete mit anhaltendem Erdbeben. Die Götter nahmen alle tapfer am Entscheidungskampf gegen die wütenden Giganten teil. Apollon sandte seine immer treffenden Pfeile. Hephaistos schleuderte glühende Kohlen aus seiner Schmiedeesse und Poseidon stieß mit seinem Dreizack. Die Moiren, die Schicksalsgottheiten, schwangen ihre Keulen und alles zermalmend fuhren Zeus Donnerkeile nieder. Auch Herakles, Zeus erdgeborener Sohn, den Athene auf sein Geheiß zu Hilfe holte, griff voll Ungestüm in den Kampf ein. Aber obwohl die Riesen in ihrem Zorn auch einen Berg nach dem anderen aus seinen Grundfesten rissen und neue Berge, den Ossa, den Pelion und den Oeta, aufeinandertürmten, Zeus war stärker. Er blieb Sieger in dem mörderischen Kampf und niemand wagte es künftig, ihm seine Herrschaft streitig zu machen. Hoch auf dem Olymp thront Zeus seither als Oberster im Kreis der Götter. Weder Schnee noch Regen fallen dort. Kein Windhauch weht. Nektar und Ambrosia ist die Götterspeise, die allen Himmlischen ewige Jugend und Unsterblichkeit erhält. Puh, da war schon ordentlich Action. Diese Götter sind ja auch nur Menschen irgendwie. Also sie haben Neid, Missgunst, Liebe, Hass, Zorn, Güte, Klugheit, Gewitztheit, es ist alles dabei. Ich finde das wirklich sehr, sehr faszinierend, was sich da irgendwie vor tausenden von Jahren für eine spannende Geschichte auch für uns immer noch entblättert. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich werde mal sehen. Ich denke, nächste Woche machen wir weiter mit ein paar kleineren Sagen. Falls ihr Anregungen habt oder falls ihr irgendwas mir mitteilen möchtet, man findet mich auch auf Instagram unter 20-märchen-minuten und da könnt ihr mir eine Nachricht schreiben. Und ich freue mich über Feedback auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.